Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Es sind Wuppertaler Festwochen. Mitte April haben wir 25 Jahre ETF in Deutschland gefeiert und jetzt feiern wir sogar 50 Jahre. 50 Jahre Indexfonds. John Jack Bogle hat ihn aus der Taufe gehoben und nicht nur ihn, sondern auch Vanguard. Und es gibt keinen besseren Gast, den ich mir jetzt vorstellen könnte für den kommenden Talk, als Sebastian Külps, Head of Germany and Northern Europe bei Vanguard. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht nur das Jubiläum begehen, sondern ich möchte von ihm vor allem auch wissen, wo liegen vielleicht die Misserfolge bei Vanguard? Welches Produkt einer Konkurrenzfirma hätte er selber gerne imitiert oder erfunden und selber gerne in der Produktpalette Vanguards gehabt? Und dann hat Sebastian noch eine fantastische Grafik mitgebracht, sozusagen als Beruhigungspille und vertrauensbildende Maßnahme für Anleger. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Talk. Ja, liebe Extra-ETF-Community, wir haben was zu feiern. 50 Jahre Vanguard, damit gleichbedeutend der erste Vorläufer des ETFs damals, ne, mit John Bogle. Und ja, das wollen wir heute feiern. Ich feiere nicht alleine, sondern mit Sebastian Külps, Head of Germany and Northern Europe bei Vanguard. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf, Jens.
Selbstverständlich. Könnte ich mir keinen besseren Gast wünschen. 50 Jahre Vanguard. Was bedeutet denn das für dich persönlich, aber auch fürs Unternehmen?
Also fürs Unternehmen erstmal, ich glaube, vor 50 Jahren hat keiner an Jack Bogle oder John Bogle und seine Idee geglaubt, dass man eben durch passives Investieren wirklich ein Riesenanlagespektrum schaffen kann. Ja. Damals war das natürlich eine Industrie, die hauptsächlich durchs aktive Management nur getrieben worden ist. Aber letztendlich hat er eine kleine Idee gehabt. Die Idee ist gewachsen. Ich glaube, im ersten Jahr hatte er 100 Millionen an Assets erwartet. Er kriegte 14. Aber er ist stetig gewachsen. Er blieb bei seinem Kurs. Und ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist eben, dass er immer sagte, er wollte Endanlegern einen fairen Deal verschaffen. Und wenn wir heute nachrechnen, dann können wir super stolz sein nach 50 Jahren, was wir Anlegern weltweit an Gebühren gespart haben, nicht? Ja. Oder an extra Rendite erwirtschaftet haben, weil wir Gebühren eben über die Jahre gesenkt haben, durch unsere besondere Struktur, dadurch, dass wir immer wieder investieren in Preissenkungen. Ja. Und somit sind wir eigentlich stolz, wo wir jetzt angekommen sind, mit über 10 Billionen US-Dollar an Assets. Oh. Und für mich persönlich ist es auch schon was Besonderes, weil ich fairerweise immer ein Unternehmen suchte, was einen gewissen Zweck oder eine gewisse Überzeugung hatte. Mhm. Und Vanguard zeigte mir diesen Zweck und diese Überzeugung. Wie kriege ich mehr Menschen in die Kapitalmärkte, die dann wirklich am besten für ihre Altersvorsorge vorsorgen können oder fürs langfristige Investieren aufgestellt sind. Und deswegen freue ich mich eigentlich jeden Tag, dass ich Teil davon sein kann.
Das ist gut, denn wie ich gesehen habe auf deinem LinkedIn-Profil, ist das ja auch deine längste Station, ne? Offensichtlich. Also der Swag stimmt auf jeden Fall. Wenn man jetzt allerdings mal Vanguard so in der Anlegerperspektive oder Wahrnehmung sich da mal anschaut, dann würde man vielleicht sagen, oh, ist doch ein bisschen langweilig, ne? Alles so mit den Welt-ETFs und alles ist so ein bisschen von der Stange und aktiv ist ja jetzt auch nicht so das allergrößte Thema. Wie begegnest du dem eigentlich?
Also ich finde jeden Tag super spannend. Also erstmal, fairerweise kommt es ja immer darauf an, was für eine Stimmung man hat im Team, wie das Team aufgestellt ist etc. Und da haben wir ein Glück, dass ich wirklich ein Top-Team habe, die für mich auch die richtigen Werte jeden Tag zum Arbeiten bringen, die wirklich voll engagiert sind, auch dieser Mission nachgehen wirklich, mehr und bessere Konditionen für Anleger zu schaffen. Und das bringt mir erstmal Riesenspaß, mit denen zu arbeiten. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Aber Punkt Nummer zwei ist, die Welt ändert sich ja doch massiv. Vielleicht nicht unbedingt von den Produkten im großen Stil, aber auch dort. Mhm. Aber wo es eben sehr deutlich ist, gerade in Deutschland sind auch Vertriebskanäle. Ne? Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wie die Vertriebslandschaft vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren aussah, wie sie jetzt aussieht und wie sie vielleicht auch in 5 bis 10 Jahren aussieht, wenn wir jetzt über KI nachdenken und wie das vielleicht benutzt wird, um sich Ideen oder Rat zu schaffen, wie man anlegt. Also die Welt ändert sich schnell.
Ja.
Wir müssen auf unseren Zehenspitzen sein, aber das ist ja auch irgendwo der Spaßfaktor. Innovativ bleiben, dranbleiben und gucken, wie wir uns in diesem Umfeld behaupten können. Weil als wir nach Deutschland kamen vor 8 Jahren, war dieser Markt gar nicht so optimal für uns. Mhm. Ich meine, sehr viel ging eben über Bestandsprovisionen im Vertrieb, wirklich klassische Vertriebsmodelle. Und jetzt sehen wir eben, und ich sage das immer auf Englisch, dass so ein Pull-Effekt anfängt, also vom Push, nicht? Also mir wird ein Produkt vertrieben zum, ich versuche mich über vielleicht neue Wege, digitale Kanäle, Portale, vielleicht auch sowas wie extra ETF schlau zu machen und mir ein besseres Verständnis dafür zu geben, was ich eigentlich mit meiner Anlage erreichen möchte. Und dieser Pull-Effekt, der spielt uns in die Karten, weil somit sehen wir eben, dass sehr viele Leute sich mit dem Thema oder sehr viel mehr Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen und letztendlich auch gucken, wie sie, welche neue Wege es gibt, kostengünstig und effizient zu investieren.
Absolut, wir kommen darauf auch auf jeden Fall noch zu sprechen, wie ihr den Markt im Einzelnen dann erobert habt und welche Herausforderungen sich da natürlich auch stellen. Denn natürlich war auch nicht alles Gold, was glänzte dann in 50 Jahren Vanguard. Das soll jetzt ja auch nicht so klingen, als wäre das jetzt nur noch eine Jubelario. Aber was mich noch interessiert, wir haben jetzt schon über John Jack, ne, wie sein Spitzname ja ist, Bogle gesprochen, den Unternehmensgründer und den Vordenker von Indexfonds und ETFs. Welche Regel ist denn heute noch für Privatanlegerinnen und Privatanleger von ihm gültig? Was würdest du sagen?
Also die Kernregel, auf die fast alles basiert, oder sehr, sehr vieles basiert in unserer Firmenphilosophie, sind eigentlich seine 4 Anlageprinzipien oder seine 4 Prinzipien zur erfolgreichen Vermögensanlage. Und das erste Prinzipien ist, dass du dir erstmal ein richtiges Ziel setzt. Du musst erstmal verstehen, warum investierst du eigentlich? Mhm. Versuche ich jetzt vielleicht anzulegen, damit meine Kinder das Studium finanziert bekommen? Dann habe ich einen gewissen Zeitraum. Versuche ich anzulegen für meine eigene Altersvorsorge und wie viele Jahre habe ich? Also irgendwo das Verständnis zu haben, was ist eigentlich mein Ziel? Wofür lege ich eigentlich an?
Ja.
Und der zweite Punkt ist dann eben zu verstehen, wie kriege ich die richtige Balance in meinem Portfolio, um diesem Ziel nachzugehen. Mhm. Man muss sich ja überlegen, ich kann alles in Aktien packen, ich kann aber auch ein Mischportfolio zwischen Aktien und Anleihen nehmen. Manche Leute fahren noch aggressiver, aber ich glaube, wichtig ist, dass man die Balance hat und dann eben auch die Diversifizierung mit reinbringt. Mhm. Viele kennen den Spruch, Jack Bogle sagte immer, versuch nicht die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern kaufe einfach den Heuhaufen. Und dieser Gedanke ist dort eben verankert. Nicht? Mhm. Wenn ich eine Einzelaktie oder nur 3, 4 Einzelaktien im Portfolio habe und eine davon ist Wirecard, das tut meinem Portfolio richtig weh.
Ja.
Also diese Diversifizierung reduziert natürlich irgendwo das Risiko und lässt einen an einem breiten Kapitalmarkt oder einer breiten wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und der nächste Punkt ist natürlich dann Kosten reduzieren. Wir wissen, wenn man über 30 Jahre anlegt und ich zahle jedes Jahr 1% mehr und ich habe noch einen Zinseszinseffekt da drauf. Der Unterschied, den das nach 30 Jahren macht, ist immens. Und das unterschätzen viele. Und deswegen eben wirklich auf die Kosten achten und gucken, wie ich Kosten sparen kann, damit ich eben weniger Rendite abgebe. Mhm. Und letztendlich diszipliniert bleiben.
Ne? Der vierte Punkt.
Das ist der vierte Punkt, genau. Weil so häufig wir eben dann doch Anleger sehen, die dann so nervös werden, weil der Markt mal runterrutscht, sich von Positionen wieder trennen, dann nicht wieder rechtzeitig reinkommen oder gar nicht wieder reinkommen. Einfach verstehen, dass man langfristig über die Kapitalmärkte eine sehr gute Rendite erwirtschaften kann. Und wenn man langfristig investiert, bleibt auch vieles dieser, die Volatilität natürlich rausrennt und das Risiko natürlich auch rausnimmt. Und diese 4 Anlageprinzipien, die gelten heute noch, die werden immer gelten und die treiben eigentlich vieles, wie wir über unser Unternehmen nachdenken und wie wir auch unsere Produkte aufbauen und grundsätzlich, wie wir über die Anlage nachdenken und somit, wie wir uns auch aufgestellt haben.
Ja, klingt auch erstmal alles langweilig, ne? Also
nicht böse gemeint. Wir predigen natürlich auch mal langfristige Anlage, mhm, denn auch langfristig pendelt sich dann ja auch die Rendite ein, ja, und man hat die Möglichkeit, dort solide Erträge zu erwirtschaften. Jetzt ist es natürlich so, wir leben in interessanten Zeiten, wo wenige Männer dann ja auch sehr großen Einfluss auf den Kapitalmarkt nehmen. Es geht um Zölle und natürlich auch um geopolitische Krisen. Wie schafft ihr es dann trotzdem, sage ich mal, oder wie schafft es die Branche, das Vertrauen dann trotzdem in die Kapitalmärkte dann aufrechtzuerhalten?
Also erstmal, langweilig ist gar nicht so schlecht.
Niemals, niemals.
Und das sagt der Vogel auch immer. Ruhig langweilig bleiben, das ist ein gutes Erfolgsrezept. Wie verschaffen wir das Vertrauen in die Börse aufzubauen? Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir in der Vergangenheit immer schon gesehen haben, dass Bullmärkte sich eigentlich sehr, sehr lange ziehen und ein Bärmarkt normalerweise eine recht kurze Dauer hat.
Muss ich eben kurz einschreiten, ja, denn wir haben ja eine Grafik vorbereitet, ja, und vielleicht kannst du, wir blenden die hier auch einmal ein.
Na gut.
Vielleicht kannst du uns einmal da durchführen, denn ich denke, das ist, also neben den Renditedreiecken, man kennt sie ja, ist das eine sehr, sehr gute vertrauensbildende Maßnahme und gilt halt ja auch über Anbieter hinweg. Was sehen wir denn da?
Also bei dieser Grafik sehen wir eben von 1969 bis 2024 haben wir 47 Jahre und 9 Monate Bullmarktjahre gehabt. Also wo der Markt stetig nach oben ging oder wo wir in einem Bullmarkt waren. Und wir hatten 8 Jahre im Durchschnitt die Durchschnittszeit eines Bullmarkts.
Ja, ja.
Jetzt gucken wir mal die Bärenjahre an und das sind diese kleinen Ausreißer nach unten in Grau. Und da sehen wir eben, dass wir 7 Jahre und 4 Monate Bärmarkt hatten gegenüber diesen fast 48 Jahren, ja, Bullmarkt. Und der Durchschnitt eines Bärenmarkts eben 1,5 Jahre. Und das zeigt, ja, wir haben mal Ausreißer nach unten, aber über die Zeit steigt der Kapitalmarkt, weil natürlich der Kapitalmarkt, und das versuche ich immer Leuten nochmal zu erklären, eine Abbildung ist, wenn ich jetzt gerade, sagen wir mal, ein FTSE All World nehme, der wirklich 4.000 Unternehmen weltweit, weltweit in 4.000 Unternehmen plus weltweit investiert, Industrieländer, Schwellenländer, der versucht ja wirklich die Weltkonjunktur in dem Sinne, ja, über die gelisteten Unternehmen abzubilden.
Die Schornsteine der Welt.
Genau. Und solange die Weltkonjunktur wächst, wovon man eigentlich ausgehen sollte, ne, dann wird oder sollte man daran partizipieren, wenn man in diesen Baustein investieren kann. Ja. Und das ist ja dieser grundsätzliche Gedanke, dass wenn ich eben breit diversifiziert über so einen Baustein reininvestiere, dass ich eigentlich am globalen Markt partizipiere,
ja,
und dem Wachstum dieses globalen Marktes. Und das zeigt einmal diese Grafik wieder, insofern, dass man sagt, gut, Wirtschaften wachsen, Märkte wachsen mit und dass man sich vor Ausreißern nach unten nicht so viele Sorgen machen sollte. Ja, es wird sie immer geben, aber sie werden sie auch wieder über die Zeit, ich nenne es mal, rauswaschen,
ja,
indem der Bullmarkt wieder reinkommt und letztendlich die Rendite langfristig eben dann zu einem schönen positiven Trend darstellt. Wenn man eine langfristige Grafik des Marktes anschaut, geht er von unten,
ja,
links unten nach rechts oben. Und das wird auch so bleiben mit leichten Ausschlägen nach unten. Und ich werde, sorry, jetzt sage ich noch mal eine Sache
dazu.
Ich werde immer wieder gefragt, boah, wir sind jetzt im Allzeithoch. Wie kann ich jetzt investieren? Und ich sage mal, wenn ich vor 30 Jahren die Frage beim DAX gestellt hätte, wäre ich, glaube, bei so 3.000 Punkten, ja, gewesen. Und jetzt bin ich bei ungefähr 24.000. Hätte ich vor 30 Jahren gesagt, absolut, Mensch, ich bin im Allzeithoch, ich kann jetzt nicht investieren. Was hätte ich auf der, ne, was hätte ich an Rendite liegen lassen? Und ich glaube, da muss man sich auch immer wieder darüber im Klaren sein, dass wenn ich langfristig in einem wachsenden Markt bin, bin ich sehr häufig an Allzeithochs. Es ist nichts Untypisches. Ja.
Jeder Tag ist Kauftag. Kannst du damit was anfangen?
Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Ich glaube auch gerade, wenn wir so einen Averaging-In-Effekt haben vielleicht, dass man sagt, gut, man versucht wirklich vielleicht auch Marktvolatilitäten rauszunehmen, indem man kontinuierlich in die Märkte spart, ist auch ein sehr effizienter Weg, am Markt teilzunehmen. Und das freut mich eigentlich sehr, dass wir in Deutschland diese Sparplankultur, ja, jetzt gewonnen haben oder,
absolut,
die wirklich zunimmt. Und man wirklich diszipliniert monatlich in die Kapitalmärkte investiert, das ist ein sehr, sehr effizienter Weg zu investieren.
Ja, das stimmt. Was ich sehr interessant finde, auch an der Grafik, nur um es noch einmal abzuschließen, ist, wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Reihe. Ne? Und wir sagen ja auch immer, ja, klar, in die Historie blicken ist immer kein Indikator für die Zukunft. Aber aufgrund der großen Historie kann man ja auf jeden Fall schon mal ein paar Erkenntnisse ableiten. Eine Erkenntnis, die ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass ja so große Krisen wie jetzt Finanzkrise, Corona, Ukraine-Krieg, hier gar nicht einen Niederschlag finden. Ne? Denn wir haben jetzt die Bärenmärkte, haben die jetzt ja als 20% Rückgang verzeichnet, dass das ja schon mal eine große Beruhigungspille ist für die Anleger.
Absolut. Wie gesagt, ich glaube, wir haben das Gefühl manchmal, dass die Krisen immer häufiger und immer schneller kommen. Ich glaube, grundsätzlich haben wir immer das Gefühl, dass einiges sich viel schneller bewegt. Aber es gab natürlich auch schon wirklich sehr, sehr harte Krisen in der Vergangenheit. Die haben wir auch gut gemeistert. Ich kann mich an einige Krisen in meiner Karriere erinnern, wo man wirklich auch Panik hatte, sagen wir mal Finanzkrise als Beispiel, wo wir alle in großer Sorge waren, wie das weitergeht. Aber wie man sieht, hat der Kapitalmarkt das gut verdaut, die Weltwirtschaft das gut verdaut und es sind Ausschläge nach unten, aber
auch
die Reise geht weiter nach oben.
Genau. Langfristig anlegen, das ist das Thema, ist auch das Thema unseres Hefts. Also schaut gerne in unserer neuesten Ausgabe auch einmal vorbei. Da haben wir auch noch Erkenntnisse zu langfristigem Anlegen. Eine wichtige Erkenntnis, du hast sie schon angesprochen, sind natürlich die Kosten. Mhm. Wenn ich an Kosten spare, maximiere ich die Rendite oder ich lasse sie halt eben nicht schmelzen. Wie ist das denn bei euren Welt-ETFs? Die sind ja mittlerweile schon so günstig und ihr liefert da euch ja auch einen großen Preiskampf mit Invesco, mit Amundi und weiteren Häusern. Mhm. Wie viel ist da eigentlich dann noch drin am Ende an Preissenkungspotenzial? Und wie tut es eigentlich, wenn vielleicht doch jemand billiger ist?
Also drin ist immer noch was, weil wir werden immer versuchen, Skaleneffekte weiterzugeben durch Preissenkungen. Mhm. So, nun müssen wir natürlich diese Skaleneffekte über die Zeit generieren. Wir werden jetzt nicht jedes Jahr eine Preissenkung durchführen können. Aber das Ziel für uns ist, weil wir genossenschaftlich aufgestellt sind, das heißt, die Fondseigentümer, also die in USA, sind Eigentümer des Unternehmens. Das heißt, wir müssen keine Dividende an Drittanleger auszahlen oder keine Ausschüttung einer Familie machen als Beispiel. Unsere Eigentümer sind die Fonds-Eigentümer. Das heißt, wenn wir einen Gewinn erwirtschaften, werden wir den investieren, indem wir Preise senken oder in Zukunftsprojekte investieren. Zukunftsprojekte können natürlich auch sein, wie wir Fonds oder ETFs effizienter gestalten. Mhm. Und ich denke jetzt wieder an KI. Ich meine, wir können zum Beispiel KI gut nutzen, um richtig breite Anleihenfonds oder auch Aktienfonds noch effizienter zu managen, dann hoffen wir natürlich, dass wir einen Mehrwert durch die Rendite rausholen, weil wir vielleicht 1-2 Basispunkte besser sind. Ja. Und andererseits versuchen wir natürlich sonst auch, die Gewinne zu nutzen, um dann die Preise weiter zu senken. Also ich glaube, Preise werden weiter runterkommen, auch bei uns.
Wir werden es weiter begleiten. Ich bin sehr gespannt.
Genau.
Wir werden es dann natürlich auch vermelden, wenn die großen ETFs dann auch günstiger werden. Und diese Brot und Butter ist überhaupt nicht abfällig gemeint, aber diese Welt-ETFs sind natürlich auch immer ein wichtiger Ankerpunkt ja auch im Portfolio.
Ja.
Was mir jetzt Travis Spence von JP Morgan gesagt hat, der natürlich auch eher einen aktiveren Ansatz und die aktive ETF-Seite bespielt. Ja, es muss ja gar nicht so sein. Man könnte ja auch aktive ETFs halt als Cornerstone eines Portfolios hernehmen. Wie siehst du diese ganze Bewegung jetzt hin zu aktiven ETFs? Ist es für dich halt eher nur so, ja, sind halt günstigere Mutual Funds, also halt normale aktive Fonds, oder ist das die nächste Evolutionsstufe des ETFs?
Also ich sehe es immer so, der ETF ist eine Hülle.
Ja.
Und warum jetzt passiv, diese Hülle nur passiv gehört, stimmt ja nicht. Also die Hülle kann ja für alles gebraucht werden. Ich glaube, wichtig ist, dass sie eben nicht missbraucht wird. Ne? Mhm. Und da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber manchmal finden sich wieder Produkte in diese Hülle rein, wo ich immer sage, Mensch, ist das jetzt wirklich das verantwortungsvollste Produkt, was ich jetzt anbieten kann? Ich sag mal, wir hatten zum Beispiel mal in der Corona-Zeit, ich glaube, ein Haustier-ETF, okay. nicht, wo ich einfach nicht weiß, wie die Langlebigkeit so eines ETFs wirklich da ist. Es gab auch mal, ich glaube, die Hanf-ETFs
oder sowas. Die waren ja auch sehr beliebt.
Das sind einfach verschwunden. Produkte, die kommen und wieder gehen. Und das kann nicht in der Anlegerinteresse sein, dass ich ein Produkt auflege, wenn ein Hype gerade da ist, das Produkt vielleicht 1-2 Jahre besteht und dann wieder vom Markt gezogen wird. Das führt nicht zu besseren Anlageergebnissen. Und wenn wir sagen, unser Fokuspunkt ist immer der Endanleger und wie er zu seinen besten Anlageergebnissen kommt, dann kann ich solche Produkte auch nicht unterstützen. Aber aktive Produkte haben ihre Daseinsberechtigung und aktive Produkte hat auch Vanguard. Wir haben fast ein Viertel unserer Assets, ein bisschen weniger, auch in aktiven Produkten, verstärkt in den USA. Aber aktiv ist auch ein Bereich, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Aber was haben wir vorhin gesagt? Ich meine, die Schwierigkeit, sagen wir mal, eines aktiven Produkts ist, dass es normalerweise mit höheren Kosten belastet ist, auch dieses Produkt zu managen. Aber wenn dann, sagen wir mal, auch noch die Gebühr des Produkts sehr hoch ist, dann habe ich einen riesen Kostenblock, den ich erstmal wegmachen muss durch Alpha in dem Sinne.
Mehr Rendite.
Sagen wir mal, eine Benchmark oder den Marktreturn darzustellen. Und wenn ich jetzt dieses Produkt in eine ETF-Hülle packe und die Kosten reduziere als Beispiel, dann habe ich eine bessere Chance, dieses Alpha zu generieren. Also sagen wir mal, ich muss nur 40 Basispunkte Alpha generieren, anstatt 140 Basispunkte Alpha generieren, dann habe ich eine bessere Chance an langfristiger Outperformance. Wenn ich nachweisen kann, dass ich das wirklich langfristig nachweislich hinkriege, dann ist es doch super. Dann kann der oder die Endanleger sich entscheiden, pass mal auf, da ist ein Produkt, das outperformt, hat es jetzt über 5 Jahre getan. Ich denke, das Produkt passt zu mir. Ich kann auch in dieses Produkt investieren. Man hat eine bessere Chance vielleicht auf Anlageerfolg in dem Sinne. Also habe ich mit aktiven ETFs gar kein Problem. Ich denke, es ist eine Entwicklung, die weiter wachsen wird. Es wird passiv nicht ersetzen in dem Sinne. Passiv wird auch weiter wachsen, wächst auch weiter in den USA, wo auch aktive ETFs schon sehr etabliert sind. Aber insofern haben beide ihre Daseinsberechtigung.
Du bist ideologiefrei unterwegs, aber klar, ne, ihr habt ja sowohl das eine als auch das andere.
Genau, in Europa haben wir jetzt noch keine aktiven ETFs, aber mal sehen. Also, wenn unsere aktive Palette in Europa vielleicht auch wächst, können wir diese natürlich auch in ETF-Strukturen packen.
Welche Zielgruppe wollt ihr denn erschließen? Oder was ist so euer typischer Anleger, eure typische Anlegerin?
Ich würde sagen, das ist sehr breit aufgestellt. Also dadurch, dass wir durch verschiedene Kanäle aus unserer Sicht jetzt vertreiben, also bei uns ist das Vertriebsteam eigentlich aufgebaut, der eine Kanal kümmert sich um, was ich mal nenne, Partnerschaften, unter anderem digitale Partnerschaften. Wir arbeiten da sehr eng mit den Neobrokern, mit den Direktbanken. Aber auch mit digitalen Vermögensverwaltern, wie zum Beispiel Raisin haben wir eine Partnerschaft. Das sind Partnerschaften, mit denen wir versuchen, sagen wir mal, Leute oder Anleger anzusprechen, die jetzt vielleicht neu im Kapitalmarkt sind. Da sind auch natürlich viele jüngere Anleger auch dabei, gerade bei den Neobrokern etc. Das ist eine wichtige und für uns immer stärker wachsende Gruppe an Anlegern. Dann haben wir natürlich unseren, wir nennen es Intermediated Retail-Bereich. Also da kümmern wir uns hauptsächlich um Anlageberater, auch die unabhängigen Anlageberater verstärkt. Haben ein Trainingsprogramm für die, das heißt 365 Vanguard oder Vanguard 365. Das ist wirklich ein Trainingsprogramm für Anlageberater, wie sie ihre Anlageberatung optimieren können, verbessern können etc. Das ist für uns ein ganz wichtiger Baustein. Und da sind natürlich die Endkunden vielleicht eine andere Kundengruppe als jetzt die paar 20-Jährigen. Und wir haben auch den Bereich, wo wir Institutionelle ansprechen. Institutionelle nenne ich jetzt mal große Asset Manager, große Vermögensverwalter, Pensionsfonds unter anderem, Family Offices als Beispiel. Also auch die sprechen wir an. Insofern ist der sind die Vertriebskanäle breit gefächert bei uns. Wir wollen da auch keine großen Unterschiede machen in dem Sinne und versuchen, wenn wir gute Produkte haben und sagen wir mal diese 4 Anlageprinzipien gut befolgen, glaube ich, ist auch unser Produkt für alle interessant.
eine besonders junge Zielgruppe habt ihr euch ja jetzt erschlossen, in Zusammenarbeit mit Trade Republic offensichtlich, bei dem Kinderdepot. Ne? Ja. Da sind ja Vanguard ETFs ein zentraler Bestandteil. Wie kam die Kooperation zustande? Oder wart ihr da einfach sehr schnell oder was ist da passiert?
Also Trade Republic hatte eben diese Idee, hier einen großen Wurf zu machen und eine große Aufmerksamkeit zu schaffen. Was ich gut finde, weil wir müssen ja mehr und mehr Leute in die Kapitalmärkte bringen, wenn wir über die deutschen Investoren oder die deutschen Haushalte in dem Sinne nachdenken, liegt ein sehr großer Anteil von dem, was wir haben, noch in Cash-Konten. Ja. Ich glaube, es sind über 40% noch. Und das Vertrauen in die Anlagemärkte oder in die Märkte in dem Sinne ist einfach noch nicht gegeben unbedingt. Das führt aber auch dazu, dass wir, und wenn wir es mal statistisch anschauen, dass wir in Deutschland vom Nettogehalt fast mehr als alle in Europa sparen, sogar fast
ich glaube, hinter Schweiz und Niederlande, ja.
Ja, also wir sind auf jeden Fall global gut dabei. Ziemlich top. Aber im Vermögensaufbau sind wir einfach sehr, sehr schlecht. Und ich habe mir letztens wieder eine Grafik angeschaut, über die letzten 30 Jahre, wie der Vermögensaufbau in Deutschland ist, eben zu Ländern wie die Niederlanden, Dänemark etc. Und man merkt, dass bei uns der Vermögensaufbau eben langsamer ist. Und meiner Ansicht nach hat das eben damit zu tun, dass wir weniger an dem Kapitalmarkt partizipieren. Das hat auch etwas mit Altersvorsorge oder Rentensystemen zu tun, die dort auch anders sind, die auch vielleicht die Bürger mehr in die oder näher an die Kapitalmärkte bringen. Das haben wir in Deutschland leider noch nicht. Aber wir müssen jetzt unseren Teil tun, dass wir auch vielleicht diese Angst vor den Kapitalmärkten reduzieren und Menschen ein Verständnis geben, wie ich langfristig über Kapitalmärkte investieren kann. Kinderkonten sind ein brillanter Weg, dies zu tun. Weil desto früher man anfängt, desto mehr kann ich von diesem Zinseffekt natürlich profitieren. Absolut. Desto mehr und desto länger kann ich natürlich anlegen. Das heißt auch, sagen wir mal, diese kurzen Bärenmärkte, die wir angesprochen hatten, kann man dann auch locker überbrücken. Und ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da früh Erfahrungen sammelt, sich mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzt. Und ich glaube, Kinderkonten sind ein super Weg, das zu tun. Also haben wir das sehr begrüßt, als Trade Republic auf uns zukam und uns fragte, ob wir uns vorstellen könnten, hier eine Partnerschaft einzugehen. Wir haben dann sehr hart und schnell mit Trade Republic gearbeitet, um da was auf die Beine zu stellen. Hut ab von beiden Seiten, dass wir das, ich finde, so gut und so schnell hinbekommen haben. Und ich denke, jetzt ist da ein Top-Angebot draußen, wo wirklich Jugendliche oder Kinder unter 18 die Möglichkeit haben, ohne Kontogebühren, ohne Produktkosten bis zum 18. Lebensjahr zu investieren. Das ist schon was Einmaliges. Hoffentlich gewinnt es auch ein bisschen Aufmerksamkeit draußen und hoffentlich bringt es mehr Leute in die Kapitalmärkte, die dann verantwortlich langfristig da rein investieren.
Ich bin sehr gespannt.
Das ist das Ziel.
Ich hatte in den USA ist jetzt sowas Ähnliches ja auch in der Verlosung oder ne, es wird die Idee wird ventiliert und ich fand das sehr lustig, weil Ted Cruz, der Senator aus den USA, hat gesagt, wir machen aus Kinderkapitalisten. Kannst du damit was anfangen oder ist das zu populistisch?
Ich finde es zu populistisch, zumindest auch gerade in Deutschland, weil wir haben eben immer noch so ein bisschen ist Geld immer so ein Tabuthema bei uns. Ne? Über Geld redet man nicht. Ja, ja. Und wenn wir jetzt rausgehen und sagen, wir machen aus Kindern Kapitalisten, ist das sicherlich in Deutschland schon mal sehr würde das hier sehr negativ behaftet sein. Trotz alledem sollten wir darüber nachdenken, dass wenn wir heutzutage ungefähr 2,7, glaube ich, Einzahlende in unserer ersten Säule des Rentensystems haben zu jedem Rentner, werden wir in 2050 wahrscheinlich nur noch um die 1,5 haben. Ja, ja. Das heißt, wir haben, und da rennen wir auch, das muss man kein Mathematiker sein, um das zu sehen, da kommt ein großes Problem auf uns zu. Mhm. Das heißt, wir müssen selber vorsorgen. Ja. Und wir wissen aus anderen Ländern, aber auch aus der Vergangenheit, wie gut man über den Kapitalmarkt vorsorgen kann. Also das dann, das sollte eben nicht negativ behaftet sein in dem Sinne. Und wir sollten eben gucken, dass wir dieses Thema vielleicht, dass wir so drüber nachdenken und nicht eben darüber nachdenken, ob wir Kinder jetzt zu Kapitalisten machen. Nein, wir versuchen, in die Weltwirtschaft zu investieren, langfristig zu investieren, damit man für die Altersvorsorge besser aufgestellt ist und im Alter, ja, ich sag mal, nicht diesen, nicht in Altersarmut verfällt oder wirklich Schwierigkeiten hat, wenn man dann eben nicht mehr den Verdienst hat und vielleicht auch die erste Säule, gerade wenn wir die Inflation sehen etc., nicht mehr genug bietet für viele, um ihren Lebensstandard zu halten oder einigermaßen zu halten. Ja.
Was hältst du von den Altersvorsorgeplänen der Bundesregierung? Wir hatten ja jetzt vor den Wahlen ja noch die Idee des Altersvorsorgedepots. Ja. In der privaten Säule, Generationenkapital von der staatlichen Säule. Mhm. Jetzt haben wir die Frühstartrente. Ja. Wie beurteilst du das?
Erstmal bin ich frustriert, dass wir so lange nichts getan haben. Ja. Und es liegen schon Pläne.
Meiner Meinung.
Es liegen schon Pläne so lange in der Schublade und keiner traut sich ran. Oder beziehungsweise ist es vielleicht nicht ein Thema, mit dem man Wahlen gewinnt. Ich weiß es nicht, aber leider ist das Thema für mich viel zu lange nicht angegangen worden. Mhm. Wir haben das Thema angesprochen, dass die erste Säule sicherlich seine Herausforderungen hat. Also brauchen wir mehr in der zweiten Säule und in der dritten Säule. Dass Riester jetzt kein Riesenerfolg war, ich glaube, das wissen die meisten. Das Produkt war sehr komplex, natürlich in meisten Fällen auch sehr, sehr teuer. Und damit hat es auch nicht die Rendite gebracht. Und wenn es die Rendite nicht bringt, dann kriegen wir auch keine Akzeptanz. Also das heißt für mich, alles, was wir hinbekommen können, um mehr Leute in die Kapitalmärkte zu bringen, um diszipliniert langfristig zu investieren, ist ein Plus. Das Kinderdepot bzw. die Frühstartrente, über die gesprochen wurde, da sollten ja, ich sag mal, was ja angedacht ist, vielleicht 10 Euro pro Kind pro Monat. Das sind jetzt keine Riesenbeträge. Natürlich sind die Kritiker schon mal laut und sagen, naja, das bringt ja gar nichts. Mein Gedanke ist wieder, hey, wir müssen auch viel in die Finanzbildung investieren. Das ist über unser Schulsystem gar nicht so leicht. Vielleicht ist das ein Weg, mehr Leute wirklich diszipliniert langfristig an die Kapitalmärkte zu bringen. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Würde ich mir mehr wünschen? Natürlich. Ja. Sonst natürlich mit dem Altersvorsorgedepot. Ich denke, da lag ein sehr gutes Konzept auf dem Tisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir viele Teile dieses Konzepts übernehmen würden. Ja. Und gucken würden, wie wir den Menschen steuerlich gefördert die Möglichkeit geben, langfristig zu investieren, um dann eben mehr für die Altersvorsorge zu haben oder dann eben für, und aus der Sicht denke ich oder hoffe ich, dass wir hier schneller agieren und schneller agieren können. Ich höre immer auch wieder aus Berlin, dass man da wirklich auch noch in einem sehr frühen Stadium ist jetzt vielleicht, was ein weiteres Altersvorsorgedepot angeht. Ich denke, wir haben, die Zeit drückt. Ja. Und wir sollten wirklich uns bewusst sein, dass wir hier schnell und zügig agieren müssen. Ja. Und da fordere ich die Politik auf, da auch schneller zu agieren.
Harter Cut jetzt vielleicht. Wir beschäftigen uns ja mit der Altersvorsorgepolitik. Wir blicken in die Zukunft. Wir möchten aber natürlich ja auch, um den Kreis dort zu schließen, in die Zukunft von Vanguard blicken. 50 Jahre sind geschafft sozusagen, wenn man so möchte. 50 auch erfolgreiche Jahre. Was sind so die größten Niederlagen eigentlich? Ne, ich erinnere da gerne an den Robo-Advisor. Das war wohl kein großer Erfolg. Aber gab es Dinge, die jetzt da so hängen geblieben sind, die du vielleicht anders gemacht hättest oder die aus Unternehmensperspektive vielleicht hätten anders laufen sollen?
Also für Vanguard global gab es immer wieder Niederlagen. Ich glaube, ich habe schon mal angesprochen, als wir gestartet haben, war das unheimlich zäh. Und ich glaube, Herr Vogel hatte einfach ein starkes Durchhaltevermögen auch und Durchsetzungsvermögen, um letztendlich den zweitgrößten Asset Manager zu schaffen. Und das kam nicht von ohne. Wir haben nie was akquiriert. Das ist alles organisch gewachsen. Damit natürlich auch, sagen wir mal, mit gewissen Werten und einer Kultur, die uns auch erhalten blieb. Also ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht und aus Niederlagen haben wir immer wieder gelernt und geguckt, wie wir uns wieder neu aufstellen. Nicht neu aufstellen, wie wir uns verbessern können. Mhm. Ich sag mal, in Deutschland, ja, wir sind oder haben es versucht, über eine digitale Vermögensverwaltung direkt in den Markt reinzukommen. Aber wir haben gemerkt, dass das für uns sehr schwierig war. Mhm. Also erstmal ist der Brand noch nicht so bekannt gewesen und somit haben wir wahrscheinlich nicht genug Leute abholen können. Robo war so ein bisschen im Boom, aber es ist auch wieder ein bisschen ruhiger geworden um das Thema Robo, obwohl ich eine digitale Vermögensverwaltung eigentlich ein sehr gutes Vehikel finde, um langfristig auch zu investieren. Und letztendlich kamen natürlich dann auch neue Player an den Markt und die Neobroker wurden stärker und wir merkten, Mensch, da ist eine tolle Entwicklung, wie Endanleger sehr kostengünstig, sehr effizient in die Kapitalmärkte investieren können. Können wir mit den Partnern oder sollen wir da unsere eigene Plattform aufbauen, die jetzt in dem Fall auch nur Vanguard-Produkte hatte? Wir haben dann entschieden, dass wir gesagt hatten, gut, unsere eigene Plattform, da haben wir uns schwerer getan, die Effizienzen zu schaffen, die Skalierung darzustellen, die wir benötigten, um das Ganze eben auch kosteneffizient hinzukriegen. Und aus der Sicht haben wir es dann geschlossen und haben uns stärker konzentriert auf Partnerschaften mit digitalen Vermögensverwaltern oder mit digitalen Banken.
Ja. Wie jetzt auch Trade Republic. Jetzt keine jetzt digitale Bank ist, aber halt Neobroker. Ja, also das ist so ein Bestandteil der Strategie.
Genau.
Ja, sehr schön. Wo siehst du denn Vanguard jetzt so vielleicht die nächsten, müssten jetzt die 50 Jahre sein, aber vielleicht die nächsten 10 Jahre, was sind so eure Ziele? Was sind jetzt so die persönlichen, nicht persönlich, aber was sind die Herausforderungen, die jetzt auf dem Weg liegen?
Also eins hatte ich schon ein bisschen angesprochen, sind sicherlich die technologischen Entwicklungen und wie wir die integrieren. Ich bin schon sehr überzeugt, dass KI sehr vieles ändern wird, wie Leute oder wie Menschen, sagen wir mal, sich Informationen beschaffen, auch Informationen zum Investieren etc. Und ich glaube, das wird für uns eine ganz große Herausforderung zu sein. Wie gehen wir damit um? Wie positionieren wir uns? Was müssen wir machen, dass, sagen wir mal, unsere Botschaft, die ich auch anfangs erwähnt hatte, sagen wir mal, die vier Anlageprinzipien, dass sich die auch da wiederfinden, damit die Menschen, sagen wir mal, auch ein Verständnis kriegen, hey, wie mache ich das eigentlich verantwortungsvoll langfristig? Als Beispiel. Ne? Ja, ich glaube, das Thema KI wird extrem wichtig sein. Nicht nur von der Vertriebsseite her, sondern auch, wie wir Produkte managen, wie wir sie effizienter managen, etc. Andere Technologien wie Blockchain werden sicherlich wichtig sein, um zu gucken, wie wir noch effizienter unsere Produkte darstellen können bzw. Anbieten können. Mhm. Also das sind alles Herausforderungen, die nicht ohne sind. Als wir gestartet sind vor 50 Jahren, da waren wir ein kleiner Disruptor. Mhm. Ich würde sagen, wir sind immer noch ein Disruptor, aber inzwischen ein riesiger Disruptor.
Ich bin sehr gespannt.
Und manchmal ist es schwieriger, so einen großen Tanker zu drehen oder auf gewisse Sachen zu reagieren. Und ich glaube, das sind dann auch die Herausforderungen. Ne? Wie können wir agil bleiben? Wie können wir schnell uns an großen Entwicklungen anpassen? Mhm. Um dort eben nicht Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Mhm. Ich glaube, das sind die großen Herausforderungen jetzt für die nächsten 10 Jahre. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt. Solange wir unseren Nordstern beibehalten, wirklich uns darauf zu fokussieren, wie bekomme ich einfach die besten Anlageergebnisse für den Endkunden. Ich glaube, das ist ein Top-Nordstern. Und wenn wir dann eben, sagen wir mal, unsere Prinzipien folgen, dann denke ich, sollten die nächsten 10 Jahre auch weiterhin für uns mit Rückenwind behaftet sein.
Ja, ich bin sehr gespannt. Fast schon ein sehr gutes Schlusswort. Zwei Fragen, die mich aber noch sehr, sehr interessieren. John Bogle folgte einer Philosophie für ihn selber des Anlegens von Hälfte etwa Aktien, ETFs. Und die andere Hälfte halt so mittelfristige Anleihe-ETFs. Wie legst du denn an? Und welche ETFs hast du?
Werde ich
wollen. Vanguard FTSE All wäre jetzt natürlich sehr langweilig. Aber wenn es der Wahrheit
entspricht. Ich habe mir gesagt, langweilig ist nicht schlecht. Also ich investiere in Vanguard FTSE All World, ja. Aber ich habe auch Vanguard Life Strategy 60/40. Das sind zwei Produkte. Neuen
Produkte.
Ne? Genau, ja. Das sind diese Multi-Asset-Produkte, ja. Wo wir einen Anteil Aktien und einen Anteil Anleihen drin haben, von 80% Aktien zu 20% Aktien und dann immer in 20er Schritten und der andere
da
Teil
ist so einen quasi. Von.
Da habe ich den 60-40 von, ja.
Okay.
Das sind ETFs, die ich zurzeit selber bespare. Aber natürlich habe ich noch alte, sagen wir mal, oder Produkte, die ich aus der Vergangenheit habe, auch sehr gute aktive Fonds, die ich schon seit Ewigkeit habe und die werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Steuerlich bedingt ist das vielleicht auch nicht so clever. Und jetzt muss ich auch zugeben, ich habe auch einmal letztens eine Einzelaktie gekauft, weil ich einfach mal wieder Lust hatte.
Darfst du sagen, welche oder ist jetzt dann vielleicht ein Compliance-Commissioner?
Ich lasse das mal lieber, weil es auch ein Small Cap ist. Aber wie gesagt, es ist eine Beimischung. Ich meine, mein Core-Portfolio sind eben breit diversifizierte Bausteine. Aber als kleine Beimischung habe ich mal gesagt.
Aus welchem Bereich denn? Vielleicht kannst du ihn tauschen.
Eher mal aus dem Bereich Infrastruktur. Also es ist ein Infrastruktur-Play. Es würde helfen, oder ich sag mal, die fiskalen Ausgaben, die wir jetzt gedenken, in Deutschland in Infrastruktur zu tätigen. Dieses Unternehmen könnte davon profitieren.
Okay.
Deswegen habe ich mal gesagt, Mensch, ich gucke mir das mal an. Habe mir früher Aktien im Einzelfall auch sehr nah angeschaut. Also klar, habe ich mal auf Bewertung geschaut, auf Cashflow geschaut, auf Dividende geschaut, auf Wachstumspotenzial geschaut. Und diese eine stach heraus als eine, die ich ganz gut fand. Und insofern habe ich daran einen überschaubaren Betrag mal investiert. Und bis heute freue mich, dass ich vorne bin.
Sehr gut.
Freue mich, dass ich vorne bin.
Haustier ETF, nichts für dich. Nein, und offensichtlich auch nichts für Vanguard. Aber gibt es ein Konkurrenzprodukt, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne selber entwickelt, das hätte ich gerne in unserer Vanguard-Produktpalette? Es gibt auch Rüstungs-ETFs, sind ja jetzt auch gerade sehr gefragt.
Ja, das passt einfach nicht zu uns. Es gibt einige Produkte, die wir in den USA haben, zum Beispiel, die wir in Europa noch nicht haben. Ne? Mhm. Und da gibt es auch, sagen wir mal, ein paar Sektor-ETFs, Sektor ist vielleicht, aber ein Technologie-ETF zum Beispiel aus USA, den wir haben, den wir hier nicht haben. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mal über die wirklichen Megatrends über die letzten 130 Jahre schaue, ist die technologische Entwicklung ein Megatrend. Und ich sag mal, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass wir eine älternde Bevölkerung haben, müssen wir produktiver und effizienter werden, um diese abzufedern. Ne? Also, ich sag's mal auf Englisch, innovate faster than you age. Ja, ja. Das müssen wir hinkriegen, damit wir, sagen wir mal, auch weiterhin ein gutes Wachstum beibehalten können. Das heißt, Innovation, Technologie ist einer der großen, großen Megatrends. Und da einen ETF drauf zu haben, ist sicherlich nicht unspannend. Wir haben einen in den USA, den würde ich mir in Europa noch wünschen. Wir haben in den USA auch Lebenszyklusprodukte, beziehungsweise Produkte, die sich an Lebenszyklus eines Investors anpassen. Ich hatte vorhin diese Life Strategy Produkte angesprochen. Die sind statisch, also da investiere ich 60% Aktien, 40% Anleihen. Das Beispiel hatte ich gegeben. Sobald der Aktienmarkt steigt und ich auf einmal jetzt mich von diesen 60% wegbewegen würde, weil relativ zu Anleihen der Aktienmarkt steigt, dann rebalanciert sich das Produkt und ich bleibe immer auf 60-40. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt in Rente im Jahr X und ich kaufe mir ein Produkt, was eigentlich dieses Zieljahr mit beinhaltet. Und das heißt, desto jünger ich bin, desto höher ist meine Aktienquote. Mhm. Und die senkt sich dann peu à peu Richtung meinem Rentenalter als Beispiel. Oder diesem ausgewählten Alter, dieses ausgewählte Datum, was ich mir gesucht hatte. Und das sind eben diese Produkte, die in den USA extrem beliebt sind, gerade im 401k-Bereich und sich auch, sagen wir mal, fürs langfristige Investieren meiner Ansicht nach sehr gut eignen. Weil sie eben peu à peu über die Zeit das Risiko rausnehmen, etwas weniger Aktien haben, etwas mehr Anleihen. Und somit kann man da wirklich einmal reinvestieren, man muss es nie mehr anschauen. Und man kommt dann ins Rentenalter und hat hoffentlich ein Portfolio, was dann, sagen wir mal, auch seinem Risikoprofil gut entspricht.
Klingt gut. Was wir uns auf jeden Fall anschauen werden, ist die weitere Entwicklung von Vanguard. Ich bin sehr gespannt und wir werden es weiter begleiten. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da warst und ich hoffe auf eine Wiederholung.
Vielen Dank. Bis dann.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche. Zu Gast war Sebastian Külps, Head of Germany and Northern Europe bei Vanguard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei aber bitte, bitte fair und unterstützt euch mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann. Ciao.